ORF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland.
Ja, sicher, spannende Kriminalfälle gibt's auch in der Gegenwart in unserem bunten Land, wenn auch mit deutlich weniger schillernden Protagonisten als etwa zu Zeiten eines Udo Proksch, des Mannes, der 1977 ein Schiff mit 6 Menschen in die Luft gesprengt haben soll, um eine gigantische Versicherungssumme zu kassieren. Die älteren Semester werden sich bestimmt erinnern an diese Geschichte und an diesen Mann, der mit der Politik übrigens damals auf Du und Du war und die gesamte damalige Haute Volée kannte und faszinierte, besonders die Damen. Unser Gast war ein Freund dieses, wie er ihn nennt, kriminellen Gesamtkunstwerks. Und er kann viel erzählen. Und er tut das in seinem Buch über das wilde Leben des Udo Proksch. Autor, Schauspieler, Regisseur Georg Biron ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Mahlzeit. Heute ist übrigens das Rezept sogar politisch spannend und fast kriminell gefährlich. Kubanische Bohnensuppe Fidel Castro gibt's. Mahlzeit, schön, dass Sie da sind. Ich kenne Leute. Also hört man manchmal Leute sagen diesen Satz, wenn einem klar wird, dass der eigene Bekanntenkreis vom Durchschnitt sich ein bisschen unterscheidet. Herr Biron, der Anlass, der 20. Todestag Ihres ehemaligen Freundes, also vor mehr als 20 Jahren mittlerweile, ist Udo Proksch gestorben. Würden Sie ihn eigentlich mit dem Wissen von heute auch noch als Freund bezeichnen?
Jetzt am Übermorgen, ja, am Sonntag ist der 20. Todestag.
Jetzt ist genau der Todestag, ja.
Würde ich ihn heute als Freund bezeichnen, das ist schwierig zu sagen. Ich war viele Jahre lang sein Freund, weil ich auch nicht geglaubt habe, dass das, was ihm angelastet wurde, den Tatsachen entspricht. Also ich habe an seine Unschuld geglaubt und ich habe ihn auch selbst gefragt, sag Udo, was ist da los? Und er hat zu mir gesagt, ich habe das Schiff nicht gesprengt, ich habe keinen Schrott verladen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und ich habe ihm das halt eine lange Zeit geglaubt und habe halt dann gehofft, dass wenn dieser große Prozess beginnt, dann die Wahrheit ans Tageslicht kommen würde. Und das war halt dann nicht der Fall und da war ich wahnsinnig enttäuscht, ne?
Da ging es um eine Geschichte, die sich in den 70er Jahren zugetragen hat. In Ihrem Buch über Udo Proksch wird die Geschichte natürlich teilweise aufgerollt. Er ist ja auch dann verurteilt worden. Er soll 6 Seeleute samt der Lucona, diesem Schiff, eben in die Luft gesprengt haben lassen, um viel Geld zu kassieren. Wie gesagt, also Sie haben es erzählt, er hat Ihnen gegenüber diesen Mord immer abgestritten. Für Sie ist die Antwort nach wie vor nicht gegeben, oder? Ob es jetzt war oder nicht?
Für mich war die Antwort schon gegeben nach dem Prozess, wo ich mir gedacht habe, also es steht fest. Und jetzt, wie ich mich in der Corona-Zeit und in den Lockdowns die Idee hatte, dieses Buch zu schreiben und die wieder die ganzen alten Akten durchforstet habe und so, habe ich gemerkt, dass ich auch da und dort wieder Zweifel habe. Aber das ist ja wurscht. Darum geht es in dem Buch gar nicht. In dem Buch geht es eher um diese 10, 12 Jahre, die ich sehr in der Nähe mit mehrmaligen Treffen pro Woche mit einem unglaublich kreativen, spannenden, außergewöhnlichen Menschen verbracht habe.
Autor Georg Biron ist heute bei uns zu Gast. Er ist nicht nur Autor, er ist auch Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, jedenfalls kulturschaffender und auch sozial engagierter Mensch. Darüber werden wir uns noch unterhalten. Und er hat Udo Proksch, eine sehr bekannte Persönlichkeit der 60er, 70er, 80er Jahre, in Österreich sehr gut gekannt, war damals sein Freund. Herr Biron, wenn man sich vorstellt, dass ein mäßig ausgebildeter Mann so einen geschäftlichen Erfolg oder so ein geschäftliches Talent entwickelt hat wie der Udo Proksch. Sie haben mir erzählt, der war Schweinehirte eigentlich und im Buch erfährt man auch, seine Eltern waren überzeugte Nazis. Also der hat eine schwierige Jugend gehabt im Grunde, oder?
Naja, also ich glaube, dass die mit den überzeugten Nazis als Eltern ist er ja in Österreich nicht ein Land angestanden.
Das ist richtig.
Und unmittelbar nach dem Krieg hat er halt seine Landwirtschaftsausbildung gemacht in der Nähe von Salzburg. mit der Schwerpunkt Schweinezucht. Und er hat aber immer so künstlerische Ambitionen gehabt, war dann in Wien an der Akademie und hat hier begonnen zu studieren und war aber relativ schnell dann im Design zu Hause und hat, wie Sie vielleicht wissen, Brillen designt.
Er hat Brillen designt, er hat andere lustige Ideen gehabt eigentlich. Da hat er so einen Fingerhut, einen goldenen Fingerhut
Goldfinger,
erfunden, genau. Den Goldfinger. Ja. Und ja, er hat sich, das möchte ich nur kurz sagen, er hat auch andere schräge Ideen gehabt, er hat sich eingesetzt für eine Senkrechtbestattung.
Richtig, ja, das war, da hat er gesagt, dass die, wenn die Menschen sterben und sie am Friedhof bestattet werden und die horizontal begraben sind, dann brauchen sie zu viel Platz. Und wenn man sie in eine Röhre gibt und sie senkrecht bestattet, brauchen sie weniger Platz. Und das war natürlich... glaube ich, in erster Linie ein Gag. Mit von der Partie war damals Edda Helmut Qualtinger, der mit ihm gut befreundet war, und seine erste Frau, die Erika Bluha, und dann noch die Schauspielerin Marisa Mell. Also da waren so sehr viele so Promi-Menschen waren bei dieser Gründung von diesem Verein.
Also es
Verein
war mehr ein Gag?
Bestattung dabei.
Das war mehr ein Gag als eine ernstzunehmende Idee?
Er war ja ein großer Fan von dem Material Plastik. Und seine Idee war natürlich, dass das Plastikröhren sind statt Särgen. Also insofern wird schon ein realer wirtschaftlicher Hintergrund bei dieser Idee dabei gewesen sein. Aber ich glaube, in erster Linie war es wie bei vielen Sachen, die der Udo auf die Welt gebracht hat, in erster Linie war es ein Gag.
Okay.
Ich wollte ja noch was sagen zuerst zu den Brillen,
weil
sie gefragt haben, wie kann ein Mensch sich so wichtig machen? Der hat zig Preise gewonnen mit den Brillen. Die wurden in 80 Ländern der Erde verkauft und der Herr Brogsch oder der Designer Serge Kirchhofer, wie er sich auch genannt hat, ist halt relativ schnell ein Millionär gewesen.
Also damit hat er seine erste
damit
Million
Damit hat er den Grundstock gelegt.
Und haben Sie noch eine Udo Brogsch-Brille?
Nein, habe ich nicht. Also damals habe ich auch noch keine Brillen gebraucht. Aber was ich hatte als Jugendlicher, und das war auch von ihm, war eine Carrera-Skibrille.
Na, immerhin.
Ja, also das, was auch der Karl Schranz gehabt hat, das war auch Udo Brogsch Design, die Carrera-Skibrille.
Ja.
Und das war so der finanzielle Grundstock eigentlich für seine Existenz.
Geld ist der sechste Sinn. Ohne Geld sind die anderen fünf Sinne sinnlos, sagte einst Udo Brogsch. Ein ehemaliger Freund unseres Gastes, Autor Georg Biron, ist bei uns. Also das Verhältnis von Udo Brogsch zu Geld und Macht, könnte man sagen, ist fast erotischer Natur gewesen. Oder wie sehen Sie das?
Ich bin sicher, dass das wirklich eine Form von Erotik war und natürlich ein Fetischismus. Und dieser Geldfetischismus, der hat sich ja bis heute in der ganzen Welt gehalten und wahrscheinlich sich auch noch verstärkt. Der Udo Brogsch hat sicherlich recht gehabt, wenn er der Überzeugung war, dass das Geld dazu dienen kann, die Umstände zu bewegen und nicht selber dauernd bewegt zu werden. Also wenn man Geld hat, kann man seine Zeit besser gestalten und sein Umfeld besser gestalten und muss nicht den Sklaven spielen für andere Leute so sehr.
Ja.
Ich glaube aber, dass diese Verliebtheit ins Geld, dass das ein Auslaufmodell ist. Mittlerweile haben wir schon begriffen, dass es um andere Qualitäten im Leben geht oder auch um andere Qualitäten und das Geld nicht das Wichtigste ist.
Haben Sie damals auch schon so gedacht oder hat sich das sozusagen in Ihrem Leben diese Erkenntnis entwickelt?
Nein, ich habe damals, ich war damals auch geldgeil, ja, weil ich ja keins gehabt habe. Und habe immer auch gesagt, rascheln so ist nicht schäbern. Also mir war klar, dass man ein Geld braucht, um die Nase weiter in die Höhe strecken zu können als andere. Und vor allem war mir das Reisen immer sehr wichtig. Dieses Herumfahren in der Welt und dazu braucht man halt auch Geld. Also ich habe schon meinen Beruf, die Schriftstellerei oder den Journalismus immer schon auch mit dem Hintergrund gesehen des Geldverdienens.
Ja. Jetzt erfährt man natürlich auch in Ihrem Buch über Udo Brogsch, Ihrem ehemaligen Freund, das wilde Leben des Udo Brogsch, haben Sie es genannt, dass natürlich besonders die Frauen fasziniert waren von diesem Udo Brogsch. Ja,
das war wirklich unglaublich, weil der war ja jetzt dann nicht eine frühe Ausgabe von einem, sagen wir mal, Brad Pitt, ja, wo man weiß, ja, oder George Clooney, wo man weiß, dass die Frauen das ganz super finden, sondern der Brooks war 1,60 Meter, großer oder kleiner, klobiger Typ, ja, mit einer Halbglotzen.
Also nicht das klassische Male Model heutzutage.
Überhaupt nicht, ja, überhaupt kein Male Model, ja, aber halt ein unglaublich sprühender Geist und so, hat so irgendwie gewirkt, so wie so ein Boxer, der sich so durchs Leben kämpft und hat halt genial parliert und dadurch die Frauen in seinen Bann gezogen. Und da hat es ja auch welche gegeben, die haben das so super gefunden, dass der Udo mit seiner Pistole herumschießt am Heeresübungsplatz. Und die haben sich dann aus diesen abgeschossenen Pistolenkugeln Ohrgehänge machen lassen, weil damit sie quasi sein Ejakulat, möchte ich fast sagen, ganz in der Nähe tragen können. Also es war wirklich...
Also er hat die Damen fasziniert, gewisse Damen, sagen wir mal so. Aber da war eben auch eine Erika Pluha dabei, die es dann halt auch irgendwann bereut hat. Autor Georg Biron ist heute bei mir zu Gast. Selber ein sehr bekannter Wiener Schriftsteller, Reporter, Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, hat viele Preise bekommen und Kunststipendien, unter anderem österreichisches Staatsstipendium für Literatur, erhalten. Bleiben wir noch kurz beim Udo Proksch. Darüber haben Sie Ihr letztes Buch geschrieben, Herr Biron, über das wilde Leben des Udo Proksch. Wild ist es wahrscheinlich tatsächlich zugegangen im Nachtclub 45. Den hat Udo Proksch oberhalb dieser Hofzuckerbäckerei Demel damals gegründet. Und eine exklusive Runde, ich glaube, Sie waren aber schon auch dabei, oder? Hin und wieder.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, ein Nachtclub?
War das nicht ein Nachtclub?
Nein, das war, wenn, dann war es eher ein Machtclub, nämlich für die Mächtigen. Nein, das war eher, das Vorbild war nicht ein Nachtclub, sondern das Vorbild waren die englischen Clubs, wo sie halt die Herren getroffen haben, um dort Kaffee zu trinken oder auch Mittag zu essen und mit anderen Männern zu reden und so, dass das nicht in der Öffentlichkeit gesehen wird, dass sich da der Herr Doktor sowieso mit dem Herrn Professor sowieso unterhalten hat.
Also da waren ja viele Politiker auch dabei, nicht?
Sehr viele Politiker, aber ich war viel zu unwichtig und ich war zu jung und ich war nie ein Mitglied im Club 45. Ich habe manchmal den Udo dort besucht oder habe auch Veranstaltungen miterlebt. Aber das war jetzt kein Disco-Club oder so.
Kein Nachtclub in dem Sinne. Sehen Sie, ich habe das so irgendwie im Kopf gehabt, dass da womöglich am helllichten Tag zur Sache ging, war mir nicht bewusst.
Was sagt uns das über Ihre Fantasie?
Ja, die sind auch nicht so schlecht. Ja. Natürlich sind aber auch da Damen dabei gewesen, oder? Ich meine, das ist jetzt keine Fantasie von mir.
Natürlich sind da auch Damen dabei gewesen, das stimmt. Und da hat das Gleiche gegolten, dass halt, wie das einmal bei dem Schriftsteller Arthur Schnitzler geheißen hat, dass halt in Wien jeder Zweite ein schlampertes Verhältnis hat, ne? Haben sich die zum Teil halt auch mit ihren schlampigen Verhältnissen dort in dem Club getroffen, weil man sich halt nicht zeigen konnte jetzt unten im Demel oder im Café Landmann oder so. Ja. Also ist man in den Club 45 gegangen und hat dort sein schlampertes Verhältnis getroffen. Und niemand hat ein Wort darüber verloren.
Sie verlieren natürlich da jetzt schon drüber Worte in Ihrem Buch. Der Herr Udo, das wilde Leben des Udo Proksch. Was würde der Udo Proksch sagen über dieses Buch, glauben Sie?
Also diese Frage habe ich mir überhaupt noch nie gestellt, ehrlich gesagt. Was mir andere Leute jetzt fragen, das Buch gibt es jetzt gerade einmal eine Woche am Markt. Ja. Ist, ja, wie kann man nur befreundet sein mit einem Mörder und wieso kannst du da ein Buch schreiben über einen Mörder? Und das ist natürlich ein schwieriger Punkt, aber in der Zeit, in der ich mit ihm so eng war und zusammen war, war der für mich kein Mörder. Ja? Also irgendwie ist es so, wenn Sie sich erinnern, wie der Jörg Haider tödlich verunglückt ist, da hat seine Witwe gesagt, mein Jörg war nicht schwul. Weil es ja da solche Gerüchte gab. Nicht? Mhm. Und bei mir ist es so, mein Udo war kein Mörder. Ich wurde dann später durch den Gerichtsprozess eines anderen belehrt und habe mich da ziemlich schlecht gefühlt, wirklich, weil ich mir auch ausgenutzt vorkommen bin. Und vor allem, weil ich mich geärgert habe, dass ich so deppert war und über so viele Jahre an die Unschuld dieses Mannes geglaubt habe. Das allerdings nimmt ja nicht weg diese Kreativität, die er im Schädel gehabt hat, diese tausend Einfälle, die er gehabt hat, diese interessanten Menschen, die ich durch ihn kennenlernen durfte und diese wunderbaren, spannenden Gespräche, die ich mit ihm geführt habe. Ja? Mhm. Also es ist, dieser Mensch hat mein Leben betreten und ich umgekehrt seins. Und ja, das Schicksal hat dann gesagt, mach was draus.
Ja. OF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland mit Silvia Schleifner.
Unser Gast hat ein sehr vielschichtiges Porträt sozusagen von seinem ehemaligen Freund Udo Proksch gezeichnet in seinem neuen Buch. Georg Biron ist bei mir zu Gast. Dass er ein Alkoholproblem gehabt hat, phasenweise, das kommt natürlich in Ihrem Buch auch heraus. Ich kann mich erinnern, Erika Pluha, seine Frau, die ja einmal mit ihm verheiratet, glaube ich, war mit dem Udo Proksch, war ja auch einmal bei uns in Mahlzeit und sie hat erzählt, dass sie von ihm im Rausch verprügelt worden ist. Ja. Also es war ein auch teilweise sehr gefährlicher Mensch. Auf der anderen Seite hat er auch was sehr Gutes getan, nämlich für die Hainburger Au hat sich eingesetzt. Also zumindest hat er irgendwie deeskalierend in einer entscheidenden Phase gewirkt. Das kommt auch in dem Buch vor.
Man muss überhaupt sagen, dass der Udo ein sehr vielschichtiger Geselle war. Und es gibt ja den Begriff in den letzten Jahren von multiplen Persönlichkeiten. Nämlich, dass mehrere Persönlichkeiten, mehrere Charaktere in einem Körper sitzen. Und beim Udo habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt, dass das so ist. Und er selber hat einmal zu mir gesagt, weißt du, Bub, ich bin ja nicht nur eins, ich bin ja vieles.
Aha.
Und okay. Das habe ich damals gar nicht so viel nachgedacht, sondern erst später. Und so war auch diese Geschichte mit der Hainburger Au, wo er komplett andere Funktion auf einmal inne gehabt hat oder sich angeeignet hat, als er davor immer gehabt hat. Weil der Udo war ja schon ein Machtmensch, der nahe der Politik war, nahe der Sozialdemokratie war. Ja. Und als die Aubesetzung im Dezember 1984 über die Bühne ging, gab es ja große Unterstützung für die Aubesetzer durch die Kronenzeitung, weil der alte Herausgeber Dichand so ökologische Themen forciert hat. Der wusste durch seine Kinder auch, dass das die Jugend interessiert. Und die Kronenzeitung hat da das unterstützt eigentlich, dieses grüne Gedankengut. Ja. Und auf der anderen Seite waren halt Innenminister Blecher und auch Bundeskanzler Sinowatz. Und die haben gesagt, da entsteht jetzt Anarchie und das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Und
also da wollte man schon härtere Geschütze auffahren.
Naja, die sind zuerst in der Au, haben sie die ja von der Polizei richtig niederhauen lassen. Also da gab es ja blutende Wunden.
Ja.
Und die nächste Idee, die der Herr Blecher gehabt hat, war, dass man das Militär reinschickt, um vor Weihnachten die Au zu räumen durch die österreichischen Bundesheersoldaten. Und jetzt hat der Udo im Club 45 in aller Herrgottsfrüh ist es ihm gelungen, den Dichand und dem Innenminister Blecher an den Tisch zu bringen und hat zu denen gesagt, hörst du, das ist wahnsinnig, das sind ja unsere Kinder da unten, so geht es nicht. Und er konnte dann den Dichand überreden, ein bisschen die Berichterstattung, die Offensive zu reduzieren und das zurückzunehmen und den Blecher überreden, die Soldaten in die Kasernen zu lassen und dass einmal ein Weihnachtsfriede ausgerufen wird. Warum weiß ich das? Weil mir in der Nacht, eines Nachts, läutet bei mir das Telefon, ich habe schon geschlafen, ich hebe an, gab ja damals auch keine Handys, sondern noch Festnetz.
Ja.
Und ich sage, ja, Biron. Und er sagt, hello boy, ich bin's, komm sofort zu mir. Und ich sag,
das heißt, Sie waren Zeuge dieses Gesprächs. Also Sie haben, das ist nicht ein Gerücht, das Sie gerade erzählt haben.
Er hat gesagt, komm so kurz zu mir, zum Schlafen haben wir keine Zeit. Und ich bin da reingefahren zu ihm und habe mir gedacht, der spinnt oder ist schlaflos, aber okay, ich spiele halt da jetzt mit. Und dann auf einmal habe ich gesehen, dass die da waren. Und dann wusste ich, dass der Udo eigentlich einen stummen Augen- und Ohrenzeugen an seiner Seite haben wollte, dass nicht irgendwer behaupten kann, nein, das stimmt gar nicht. Und ein paar Tage später ist dann tatsächlich der Sinowatz an die Öffentlichkeit getreten und hat mit den Worten Weihnachtsfrieden das Ende der Eskalation in der Hainburger Au verkündet.
Georg Biron erzählt aus dem Jahre 84. Wir reden auch über quasi ein kriminell gefährliches Rezept. Stammt aus Kuba und Sie haben das dort vor Ort gegessen, Herr Biron?
Ich habe das, also es geht um eine kubanische Bohnensuppe und die habe ich dort kennengelernt und der Tavernenwirt hat gesagt, ja, das ist eine Fidel Castro-Suppe. Und ich sage halt, ja, das ist ein guter Schmäh, nicht so wie bei uns die Sachertorte.
Ja.
Und er hat gesagt, nein, also der Fidel Castro war kein großer Fleischesser, sondern in erster Linie hat er Gemüse gegessen und Gemüseeintöpfe, aber am liebsten halt Gemüsesuppen. Und von den Gemüsesuppen am liebsten halt Bohnensuppe mit schwarzen Bohnen.
Mhm, also eine gefährliche Geschichte auf jeden Fall. Welche Zutaten? Natürlich Bohnen, einiges an Gemüse, ja, das wird den Fidel Castro gefreut haben. Und natürlich auch die bestimmten Gewürze, die das ausmachen.
Ja, jetzt ist natürlich die Karibikinsel Kuba ist die gesegnet mit karibischen Gewürzen, die man dort in der ganzen Region im Essen vorfinden kann, wie zum Beispiel ein Limettensaft oder Koriander natürlich oder auch Zimt und Zwiebeln und Knoblauch. Also Chili, ganz wichtig für die Schärfe.
Also der Fidel hat es gern scharf gehabt und Sie haben es auch gern scharf.
Und ich habe es auch gern scharf. So ist es. Und wenn ich dann was koche bei mir zu Hause und Freunde zu Besuch sind, dann ist es für die manchmal zu scharf.
Ja. Womit löschen Sie dann diese Schärfe am liebsten? Was passt da gut dazu?
Naja, das Wirkungsvollste ist ein Brot, witzigerweise.
Aha.
Also weil die Schärfe setzt sich ja in der Zunge fest und wenn man scharf isst und dann glaubt, mit einem kalten Bier kann man das beenden, hat man sie meistens geschnitten. Das Brot ist für eher dazu geeignet, weil es einfach diese Geschmacksnerven auf der Zunge zugleistert. Während das Bier zum Beispiel oder ein kaltes Wasser das wegspült alles und die Schärfe dann noch mehr da ist.
Noch mehr kommt, ja. Jeder, der das einmal erfahren hat, weiß, dass das stimmt. Also am besten irgendwo ein Brot hinlegen, wenn Sie beim Herrn Biron zur Bohnensuppe eingeladen waren.
Ja, das aber Rezept, das Rezept von der Bohnensuppe gibt es ja beim ORF Burgenland zum Abrufen.
Genau.
Und da kann das auch jeder für sich individuell ausprobieren, welche Schärfe er gern hat und wie viel Karibik er verträgt oder lieber auf Gewürze aus dem wunderschönen Burgenland zurückgreift.
ORF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland.
Unser Gast ist Jahrgang 1958, er ist zum dritten Mal verheiratet. Es gibt einen Sohn, der heißt Nikolas Hanno. Georg Biron, Autor bei uns zu Gast. Herr Biron, das klingt auch alles nicht gerade nach einem langweiligen 0815-Leben. Also ich glaube, Sie könnten eine eigene Biografie schreiben, nicht nur über Udo Brocks zum Beispiel, oder?
Ja, das ist schon mehrfach an mich herangetragen worden, aber ehrlich gesagt, ich bin noch nicht so weit. Ja?
Ja.
Ich fühle mich noch nicht alt genug.
Wenn es soweit ist, dann bitte wiederkommen mit der Biografie. Was wir jetzt schon wissen, Sie bezeichnen sich als Austro-Buddhist.
Ja. Ja?
Das bedeutet, es ist alles ein bisschen wurscht.
Genau. Also der Buddhismus generell lebt ja davon, dass man das irdische Leben nicht so ernst nehmen soll. Und dass es nicht darum gehen kann, materielle Güter auf dieser Welt anzusammeln, sondern eher sich geistig weiterzuentwickeln, um dann in diesem Rad der Wiedergeburt zu bestehen. Und da in Österreich alles ein bisschen anders ist als anderswo, habe ich mich selbst bezeichnet, dass ich ein Austro-Buddhist bin. Das heißt, ich glaube zwar an Wiedergeburt, ich glaube auch an die sehr viele Gesetze, die im Buddhismus vorkommen, aber ich weiß, dass natürlich Österreich immer eine andere Spielort ist. Und da sind zum Beispiel so meine Thesen sind halt, erstens einmal, es ist alles ein bisschen wurscht. Zweitens einmal, wir werden keinen Richter brauchen. Ja? Und
man macht sich alles ein bisschen handgeschnitzt aus.
das stimmt. Also es sind so, und natürlich ist der Austro-Buddhismus auch dem jetzt einem Wiener Schnitzel nicht abholt, ja.
Also vegetarisch, buddhistisch geht auch nicht unbedingt.
Vegetarisch ist nicht die erste Pflicht des österreichischen Buddhisten. Aber was schon wichtig ist, und das habe ich einmal sehr ausgiebig mit dem Lukas Resetaritz besprochen, ist, dass man das Tierwohl im Fokus behält. Also dass man, wenn man schon ein Tier schlachtet, um es dann zu essen, dass das mit einem gewissen Respekt passiert und jetzt nicht so wie in so ein Tier-KZ über die Bühne geht.
Ja. Dieses, es ist alles ein bisschen wurscht, ja, Ihre Philosophie. Haben Sie das in diesem Corona-Jahr auch hingekriegt irgendwie?
Ja, ich glaube schon, dass man das geholfen hat, diese Einstellung. Ich praktiziere ja das auch für mich. Es hat keinen Sinn, sich gegen Dinge aufzulehnen, die man nicht beeinflussen kann. Ne? Also man kann nur vorsichtig sein und halt auch Abstand halten und sich halt an Regeln halten und schauen, dass man nicht sich von woanders was einfängt, aber auch, dass man selbst kein Überträger wird. Aber ansonsten hat man ja keinen Einfluss auf das. Das ist ja fast eine karmische Katastrophe oder Pandemie, die sich da ausspielt.
Also es ist alles ein bisschen wurscht. Das ist die Philosophie des Austro-Buddhisten. Georg Biron haben wir gerade gehört. Er ist heute in Mahlzeit Burgenland bei mir zu Gast. Und er kennt das Burgenland schon seit frühester Kindheit, oder?
Ja, ich kenne das Burgenland, war so ein von meinen Eltern mit mir, also ich bin ein Einzelkind, von klar auf, wir sind sehr oft ins Burgenland gefahren, nicht nur an den Neusiedler See, also nicht nur ans Meer der Wiener, sondern auch an diverse andere Ecken im Burgenland, weil meine Eltern das auch gern gehabt haben und ich habe mich sehr früh in diese Gegend auch verliebt, also auch da bis oben Bernstein und so. Das Burgenland ist ein einzigartiges Bundesland, das wir da in Österreich haben. Und vor allem sind die Leute, wenn man sie, manchmal sind sie ein bisschen verschlossen, aber wenn man sie einmal ein bisschen geknackt hat, dann gingen sie auch sehr gerne auf einen zu. Und vor allem wissen sie zu genießen.
Ja, und Sie genießen das dann auch, zum Beispiel bei den Seefestspielen, Westside Story werden Sie dabei sein heuer, oder?
Ja.
Ja. Und die Cellai-Mühle ist natürlich für Sie auch schon seit Jahrzehnten ein Anlaufpunkt.
Cellai-Mühle ist wirklich schon ewige Anlaufstelle. Bin da selber schon aufgetreten, aber natürlich öfters war ich.
Mit Lesungen oder
mit
was?
Mit Lesungen, ja. Oder ich habe es auch. Eigentlich im Wesentlichen das, was ich bei Ihnen jetzt im Radio mache, sowas gibt es auch als Bühnenfassung, 1,5 Stunden lang, wo ich erzähle aus meinem Leben, so also quasi wie so ein Solo-Kabarett.
Ein Gwaltinger-Programm gibt es auch im Herbst?
Gwaltinger-Programm gibt es auch, weil es unglaubliche 35 Jahre her ist, dass der Gwaltinger schon wieder gestorben ist. Und der hatte übrigens, weiß nicht, ob Sie das wissen, ein Grundstück im Burgenland.
Da schon her.
Da gab es auf diesem Grundstück, das ist ganz witzig, gab es einen Swimmingpool, einen funktionierenden,
ja.
Und einen Sonnenschirm. Und unter dem Sonnenschirm eine Kühltaschen, aber es gab kein Haus. Und der Gwaltinger ist manchmal zum Beispiel mit dem Schriftsteller Wolfi Bauer da runtergefahren, Ende der 60er Jahre, zu diesem Grundstück. Dann haben sie sich in den Swimmingpool gehauen und haben die Kühltaschen ausgesoffen, solange bis nichts mehr zum Trinken da war.
Es geht auch ohne Haus.
Sie haben es nie geschafft, ein Haus dort zu bauen. Ja.
Und Sie haben ein legendäres Erlebnis eigentlich in der Cellai-Mühle gehabt mit Eric Burdon.
Ja, das stimmt. Also der Eric Burdon, der ist ja vielen von uns, von seiner Teilnahme in der Gruppe The Animals, ein Begriff mit diesem Lagerfeuer-Hit The House of the Rising Sun und natürlich auch Don't Let Me Be Misunderstood und so weiter. Und ich bin mit dem Burden seit den 80er Jahren nahe und befreundet und mit dem auch viel erlebt. Und unter anderem in der Jelly-Mühle einen Auftritt, wo er so richtig in Stimmung war und Musik gemacht hat vom Feinsten und sie dabei dann den Haxen gebrochen hat und schließlich im Krankenhaus in Eisenstadt gelandet ist.
Ach, der hat das auch nie vergessen wahrscheinlich, sein Auftritt in der Jelly-Mühle. Eric Burden.
Aber die Leute waren begeistert.
Autor Georg Biron heute bei uns zu Gast. Übrigens ein sehr sozial engagierter Mann, seit vielen Jahren tätig beim Arbeiter-Samariter-Bund, oder Herr Biron?
Naja, so ist es. Seit das sechste Jahr bin ich dort jetzt quasi in der Pressearbeit tätig. Also das ist das, was ich kann, schreiben. Und mache da verschiedene Dinge für den Samariter-Bund.
Mhm. Wird wahrscheinlich auch sehr gefordert gewesen sein, der Arbeiter-Samariter-Bund in den letzten Monaten.
Die sind jetzt immer noch sehr gefordert, weil sie sehr viele Impfstraßen und Teststraßen betreuen. Aber natürlich, wie das aufgekommen ist mit der Pandemie, das war wirklich ein Wahnsinn, in den Pflegeheimen zu schauen, dass alles möglichst gerade geht und hygienisch bleibt und der Samariterbund betreibt Sozialmärkte für Familien mit geringem Haushaltsbudget und Seniorenkompetenzzentren im Burgenland, die höchste Auszeichnungen haben, aber natürlich auch einen eingeschränkten Alltag haben mussten in der Pandemie. Und dann kommen die ganzen Medien, Fernsehen, auch aus dem Ausland, und wollten Berichte haben und die kommen halt dann in die Presseabteilung vom Samariterbund und sagen, wo können wir drehen, mit wem können wir ein Interview machen und so weiter
und so fort. Da landen Sie bei Georg Biron.
Naja, und meinen Kolleginnen und Kollegen, ja.
Die letzten Fragen. Also ich bitte um eine spontane Reaktion, okay? Ich bin...
zu dick.
Nur ein bisschen. Ich träume oft von...
Ich träume oft von einem ganz ruhigen, wochenlangen Urlaub auf einer griechischen Insel.
Als Kind war ich?
Als Kind war ich hin und her gerissen von den Möglichkeiten, die ich im Leben haben würde.
Ärgern kann man mich mit?
Ärgern kann man mich mit Dummheit, ja.
Erotisch finde ich?
Erotisch finde ich... Frauen, die den Mund aufmachen, um zu sagen, was sie gerne hätten.
Ich bin ein ganz guter
Schriftsteller.
Ich bin stolz auf mich, weil?
Das ist eine Kategorie, die kenne ich nicht. Stolz habe ich nicht. Ich bin weder auf mich stolz, noch ich bin auch nicht stolz auf meinen Sohn. Stolz kommt bei mir nicht vor. Stolz ist eigentlich ein Scheiß.
Ich freue mich auf.
Ja, ich freue mich auf auf den bevorstehenden Sommer und ein bisschen herumliegen in irgendeinem Boot oder herumspazieren.
Ja. Oder vielleicht am See im Burgenland.
Das ist ganz sicher. Ich fahre jetzt nach der Sendung am Neusiedler See um.
Dann wünsche ich viel Spaß beim Baden und danke fürs Kommen. Alles Gute, Herr Biron.
Ich danke für die Einladung. Dankeschön.
Mahlzeit Burgenland, Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.